Guten Abend alle miteinander. Wir sind ein wenig spät gekommen und bitten euch um Entschuldigung. Aber auf dem Weg begegneten wir einigen multinationalen Riesen, die uns daran hindern wollten, hierher zu kommen. Major Moises sagte, es seien Windmühlen. Kommandant Tacho behauptete, es seien Helikopter. Ich sage euch, glaubt ihnen nicht. Es waren Riesen. Subkommandante Markus, 1996.
Kommission 6. Zapatista, Mexiko, 26. August 2021. An das Österreich von unten und links. An diejenigen, die Widerstand leisten, sich auflehnen und kämpfen in der Geografie namens Österreich. Schwestern, Schwesternbrüder, Brüder, Compañeros, Compañeras, Compañeros. Wir grüßen euch aus den Bergen des mexikanischen Südostens. Wir sind indigene Gemeinden mit Maya-Wurzeln, die die Sprachen Zeltal, Chol, Tocholabal, Tzotzil, Soke und Mam sprechen. Unser Land und unser Himmel haben unter der Gewalt gelitten, die von denen ausgeht, die oben mit Tod und Zerstörung Geschäfte machen. Die Flaggen des Aggressors waren unterschiedlich, seine Sprachen und Kulturen verschieden, aber sein Streben ist seit mehr als 500 Jahren das gleiche. Unser Widerstand und unsere Rebellion haben uns gelehrt, dass wir nicht die einzigen sind, denen Gewalt angetan wurde und die ausgebeutet wurden. Wir haben gelernt, hinter die Flaggen, die Regierungen und die Grenzen zu blicken. So sind wir uns der heroischen Bemühungen in den verschiedenen Ecken des Planeten Erde bewusst geworden. Wie wir bereits zuvor gesagt haben, haben wir es jetzt mit einem Feind von ungeheurer Stärke zu tun. Eine Bestie ohne Kontrolle und ohne den geringsten Anflug von Menschlichkeit. Ein weltweites System, das in seiner Gier nach Profit die gesamte Menschheit in den Untergang treibt. Pandemien und Naturkatastrophen sind nicht das Ergebnis von Schicksal, Pech oder göttlichem Willen. Sie sind das Ergebnis der räuberischen Handlungen eines Systems. Aber sie sind nicht neu. Die Pandemie des Rassismus, die Verachtung, die geschlechterspezifische Gewalt, die Ausbeutung der Arbeit, die Vermarktung von Wirtschaft und Kunst, die Zerstörung der Natur sind alltäglich für die unten der Welt. Aber das wisst ihr ja schon alles. Deshalb leistet ihr Widerstand, deshalb rebelliert ihr, deshalb kämpft ihr. Und ihr habt eure eigenen Zeiten, eure Arten und Weisen, eure Analysen, eure Triumphe und eure Misserfolge. Wir, die zapatistischen Gemeinden, wollen von euch eure Geschichten erfahren. Wir wollen von eurem Kampf, euren Träumen, euren Albträumen und eurer Realität lernen. Wir können euch von unserer Geschichte erzählen, was wir erreicht haben und was wir noch schaffen müssen. Deshalb haben wir beschlossen, zu euch zu kommen, um uns persönlich zu treffen. Das Beste ist, dass wir, die zapatistischen Gemeinden, kein Bild von der österreichischen Geografie haben, das von Expertinnen, Regierungen, Tourismusagenturen und makroökonomischen Indikatoren vermittelt wird. Wir ziehen es vor, diese Geografie durch diejenigen kennenzulernen, die dort kämpfen. Deshalb kommen wir. Trotz der Schwierigkeiten und Hindernisse, auf die wir bei der mexikanischen Regierung gestoßen sind, trotz der hohen finanziellen Kosten einer solchen Reise, trotz der Pandemie und der Hygieneauflagen, trotz der Unterschiede in Sprache, Kultur und Geschichte, trotz Flaggen, Hymnen und Grenzen. Wir haben von österreichischen Kollektiven, Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen das Angebot bekommen, uns zu empfangen. Es ist uns zapatistischen Gemeinden eine Ehre, es anzunehmen. Jetzt stehen wir vor dem Problem, einen angemessenen Transport zu organisieren. Aber wir schauen, wie wir das lösen können. Eigentlich sollen diese Zeilen nur bestätigen, dass wir in der Stadt namens Wien ankommen werden, in der Geografie, die als Österreich bezeichnet wird, in dem unnachgiebigen Gebiet, das manche immer noch Europa nennen. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber wir werden kommen. selbst wenn wir nur als Einzelteile, als ob wir ein Puzzle wären, als Paketsendung oder hinter den Buchstaben versteckt, die wir euch schicken. Aber wir werden kommen und in der Lage sein, uns zu treffen, uns zu begegnen und miteinander zu sprechen. Und wir werden sogar einen Wiener Kaffee trinken können, von dem wir nicht wissen, wie er schmeckt. Aber wenn man ihn mit denen trinkt, mit denen wir kämpfen, muss er sehr lecker sein. Für den Moment umarmen wir euch aus der Ferne. Und es wird der Tag kommen, an dem wir euch persönlich umarmen werden. Aus den Bergen des mexikanischen Südostens, Subgaleano, Planet Erde, August 2021.
Hoy, 13 de agosto de 2021, se cumple medio milenio desde que los invasores europeos, junto con miles de personas de pueblos mesoamericanos, derrotaron al Imperio Azteca. Fue un corte en la historia mesoamericana y global, también y sobre todo porque ahí empezó una resistencia y rebeldía que continúa luego de 500 años.
Heute, am 13. August 2021, ist es ein halbes Jahrtausend her, seit europäische Invasoren gemeinsam mit tausenden Menschen mesoamerikanischer Völker das aztekische Imperium stürzten. Das bedeutet einen Einschnitt in der mesoamerikanischen Geschichte und in der globalen Geschichte. Auch und vor allem, weil damals ein Widerstand und Rebellion begann, der 500 Jahre später noch immer andauert.
Die letzte Schlacht dauerte 5 Tage. Am 13. August 1521 war das Aztekenreich erobert. Tenochtitlan wurde dem Erdboden gleichgemacht. Lasst mich von den Leichen erzählen, schreibt Bernal Diaz, der an der Schlacht teilgenommen hatte. Ich schwöre, alle Häuser am See waren voller Köpfe und Körper. Ich habe von den Zerstörungen Jerusalems gelesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Massaker schlimmer war als das in Mexiko, obwohl ich es nicht mit Sicherheit sagen kann. Die Straßen, die Plätze, Häuser und Höfe waren mit Körpern bedeckt, so dass es fast unmöglich war, durchzukommen. Sogar Cortés wurde von dem Gestank in der Nase schlecht. Wegen des Gestanks in der Stadt bat Cuauhtémoc Cortés, allen Menschen zu erlauben, die Stadt zu verlassen, um in die umliegenden Dörfer auszuweichen. Und dies wurde gewährt. 3 Tage und Nächte waren alle Dämme voller Männer, Frauen und Kinder. So dünn, gelb und schmutzig. Es war ein mitleiderregender Anblick. 1528, nur 7 Jahre nach dem Fall von Tenochtitlan, waren Texte von anonymen Verfassern aus Tlatelolco auf in lateinischer Schrift geschriebenem Nahuatl aufgetaucht. Woher diese Überlebenden des Massakers den Gebrauch des lateinischen Alphabets kannten, ist nicht bekannt. Zerbrochene Speere liegen auf allen Wegen. In unserem Gram haben wir uns das Haar zerrauft. Unsere Häuser verloren die schützenden Dächer. Sie haben jetzt rote Wände von Blut. Würmer kriechen auf Straßen und Plätzen. Mit Kot und Blut sind die Mauern getüncht. Das Wasser ist rot wie die Gerberlohe, und wenn wir es trinken, schmecken wir Tränen. An den staubigen Ziegelmauern zerstoßen sich die leeren Hände. Wir haben unser Erbe verloren. Unsere Stadt ist tot. Die Schilde unserer großen Krieger retteten nichts. Wir haben trockene Zweige und Schilfgras gekaut. Mit Staub und Ziegelbrocken stopften wir uns den Mund. Wir haben Eidechsen, Ratten und Würmer gegessen. Man setzte einen Kopfpreis auf uns alle, auf die jungen Männer, die Priester, die Knaben und Mädchen. Ein armer Mann war nur 2 Handvoll Mais wert oder 10 Mooskuchen oder 20 Queckenkuchen. Gold, Jade, wertvolle Kleider, Quetzalfedern, alles, was einst kostbar war, jetzt ist es wertlos.
Die historischen Maya sind nicht erobert worden, weil sie nie ein hierarchisches politisches System hatten. Sie konnten gar nicht erobert werden, weil es gab kein Zentrum der Macht, in das man hinein hätte marschieren können, so wie Mexico City, damals Tenochtitlan, dass man das halt erobert, dass man dort den Herrscher unterwirft und die ganze Bevölkerung muss sich unterwerfen. Nein, die Mayas waren anders organisiert. Die Mayas hatten zwar riesige Städte, man weiß, dass man grabt diese Städte aus dem Dschungel aus. Sie sind mit bis zu Hunderttausenden von Leuten bewohnt gewesen. Eine hochentwickelte Kultur mit enormer mathematischer Kenntnis, mit differenzierter sozialer und künstlerischen Hervorbringungen. Aber diese Städte waren alle verlassen, als die Spanier gekommen sind. Und die Mayas sagen, die sind verlassen worden wegen einem Volksaufstand. Und der Volksaufstand oder die vielen Volksaufstände in Mittelamerika haben deswegen stattgefunden, weil die Leute satt hatten. Die Priester und die Herrscher und die Beamten und die Verwalter alle zu bezahlen. Und sie sagen, dass sie seit über 500 Jahren so organisiert sind, dass jeder nur das hat, was er sich selber erarbeitet. Jeder braucht Land und jeder soll dieses Land bearbeiten. Und davon kann er leben. Aber damit kann man natürlich niemanden brauchen, der sich hinstellt und die Sachen nur verwaltet, bespricht und von dem Schweiß und der Arbeit der anderen lebt. Sie sagen also, das ist die Geschichte, auf die wir uns beziehen. Es gibt Autonomie, es gibt eine Widerstandsform, die wir aufnehmen. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben ganz viele in den letzten 30 Jahren ganz viele unabhängige, autonome Gebiete geschaffen, in denen sie Räteregierungen etabliert haben, in denen sie ein rotatives Regierungssystem entwickelt haben, das dazu geführt hat, dass niemand von seiner politischen Arbeit leben kann, sondern man macht so lange politische Arbeit, solange es andere gibt, die einem die Felder bestellen und nach 2-3 Monaten ist Schluss, kommt der Nächste dran, geht man wieder zurück auf seine eigenen Felder, bestellt die der anderen mit, die die politische Arbeit machen. Und im Idealfall kommen alle mal dran zu regieren, alle lernen, wie es geht und jeder sieht dem anderen auf die Finger und es gibt ganz bestimmt keine Korruption, weil man sich gar nichts mitnehmen kann. Die Mexikanische Revolution von 1910 war die erste Revolution des 20. Jahrhunderts. Die Bauernarmee unter Emiliano Zapata forderte Land und Freiheit, denn das Land gehört denen, die es mit eigenen Händen bearbeiten. Auch die Zapatisten des 21. Jahrhunderts kämpfen für Land, Autonomie und Würde, und auch sie erheben keinen Machtanspruch. Wir müssen die Welt nicht erobern. Es reicht, sie neu zu schaffen. Heute, durch uns, sagen sie.
Und Zapata lebt. Der Kampf geht weiter.
Rocío en lentejuelas corrió por las praderas y ya nunca regresó.
Der 1. Januar 1994 war der erste Tag für vieles, schreibt Alex Kasnabisch. Natürlich war er der erste Tag des neuen Jahres. Er war der erste Tag des nordamerikanischen Freihandelsabkommens, das Kanada, Mexiko und die USA durch einen Vertrag verband, der die Vorlage für neoliberale, kapitalistische Handelsabkommen werden würde. Und er war der erste Tag des Krieges gegen das Vergessen, deklariert von der EZLN, der Zapatistischen Befreiungsarmee, einem bewaffneten Aufstand, der in den Dschungeln und Schluchten des südöstlichen mexikanischen Bundesstaates Chiapas seinen Ausgang nahm. Städte und Farmen und sogar die alte Kolonialhauptstadt von Chiapas, San Cristóbal de las Casas, wurden besetzt. Die EZLN erklärte dies zu einer Rebellion gegen die mexikanische Regierung, gegen die mexikanische Armee und vor allem gegen das Fortbestehen von Rassismus, Ignoranz, Genozid und Ausbeutung, die mit der Eroberung Amerikas mehr als 500 Jahre zuvor begonnen hatte.
Als die Zapatistas 1994 im Morgengrauen die Welt erobern, nein, nicht die Welt erobern, sie sagen, wir brauchen gar keine Welt erobern, wir brauchen nur eine Welt schaffen, in der viele Welten Platz haben. Wir brauchen die Macht nicht im Staat, wir brauchen keine Eroberung. Wir sind nämlich überhaupt niemand. Sie verstecken sich. Nein, sie verstecken sich nicht, sondern sie ziehen Mützen über ihr Gesicht, Skimützen, oder sie binden sich Tücher vors Gesicht. Es ist der Aufstand der Maskierten. Es ist der Aufstand der Schatten, wie man auch sagt. Und es ist der Aufstand derer, die bisher im Schatten gestanden sind. Es ist der Aufstand derer, die niemand sehen will. Und es passiert etwas ganz Paradoxes durch diese Masken. Dadurch, dass sie ihre Gesichter verstecken, werden sie umso sichtbarer. Dadurch, dass sie ihr Gesicht nicht zeigen, sind sie keine individuellen Helden, sondern sind sie ein ganzes Kollektiv. Dadurch, dass sie ihr Gesicht nicht zeigen, können sie ganz paradoxe Interventionen machen. Markus, ihr Sprecher, Subkommandante Markus, sagt, hinter den Masken sind wir ihr.
Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse.
Es träumt Antonio, dass das Land, das bearbeitet, ihm gehört. Träumt, dass sein Schweiß mit Gerechtigkeit und Wahrheit vergoldet wird, dass es eine Schule gibt, wo die Unwissenheit geheilt wird und eine Medizin, um den Tod zu erschrecken. Träumt, dass es in seinem Haus Licht wird und der Tisch sich füllt. Träumt, dass sein Land frei ist und die Menschen im Recht sind, über ihre Belange und sich selber zu bestimmen. Träumt, in Frieden mit sich selbst und der Welt zu sein. Träumt, dass er für diesen Traum kämpfen muss. Träumt von der Notwendigkeit des Todes, um neues Leben zu erschaffen. Träumt Antonio und erwacht. Nun weiß was zu tun ist, und blickt zu seiner Frau, wie sie hockend das Herdfeuer entfacht, hört sein Kind weinen, blickt zur Sonne, die von Osten grüßt und schärft lächelnd seine Machete. Ein Wind kommt auf und wirbelt alles durcheinander, und steht auf und geht, um sich mit anderen zu treffen. Etwas sagt ihm, dass sein Wunsch der Wunsch vieler Menschen ist, und geht sie suchen. Träumt der Vizekönig, dass sein Land von einem schrecklichen Wind geschüttelt wird, der alles aufwirbelt. Träumt, dass ihm alles, was gestohlen hat, abhanden kommt. Träumt, dass sein Haus abgerissen wird und das Reich, das regiert hat, zerfällt. Träumt und schläft nicht. Der Vizekönig geht zu den Feudalherren und sie sagen ihm, dass sie das Gleiche träumen. Der Vizekönig ruht nicht. Geht zu seinen Ärzten und gemeinsam kommen sie zu dem Schluss, dass es sich um Indio-Zauberei handeln muss. Und sie entscheiden gemeinsam, dass sie sich dieses Zaubers nur mit Blut entledigen können. Und der Vizekönig befiehlt, Menschen zu töten und einzusperren und schafft mehr Gefängnisse und Kasernen, und der Traum raubt ihm weiter den Schlaf. In diesem Land träumen alle. Jetzt ist es Zeit zu erwachen.
Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por ver los muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
Nació un caracol, de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer. Grita un silencio, apuesta, solo él, su mejor arma. Es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Y el caracol paso y casaca vienen. Serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él. Muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra.
Im lakandonischen Urwald unterhält sich Don Durito, ein gut gekleideter, Pfeife rauchender Käfer und winziger fahrender Ritter, mit Subkommandante Marcos, seinem Schildknappen. Du gehst von der Idee aus, dass Neoliberalismus eine Doktrin ist. Und wenn ich du sage, beziehe ich mich auf jene, die auf Rahmenbedingungen bestehen, die so rigide und stur sind wie dein Kopf. Du glaubst, dass Neoliberalismus eine kapitalistische Doktrin ist, mit der man der ökonomischen Krise begegnen kann, die der Kapitalismus jeder Art von sozialen Ideen zuschreibt. Richtig? Marcos. Durito lässt mich nicht antworten. Don Durito. Natürlich richtig. Gut, es stellt sich heraus, dass Neoliberalismus keine Theorie ist, mit der man der Krise begegnen oder sie erklären kann. Es ist die Krise selbst, die zur Theorie und zur ökonomischen Doktrin geworden ist. Das heißt, Neoliberalismus ist nicht im geringsten schlüssig. Es gibt keinen Plan oder historische Perspektive. Am Ende ist es bloß theoretische Scheiße. Wie merkwürdig, sagt Marcos überrascht. Diese Interpretation habe ich noch nie gehört oder gelesen.
Vor nunmehr vielen Jahren, als die EZLN aus nur einer Handvoll Männer und Frauen bestand, nicht mehr als die Finger an unseren Händen, gingen wir einmal auf die Jagd, angetrieben von Hunger. Der alte Antonio trug sein altes, selbstgebautes Gewehr, ging vorsichtig auf den Boden blicken und prüfte die Spuren auf der Erde und die Geräusche des Dschungels. Wie er mir erklärte, versuchten wir, nach dem Kollern des balzenden Truthahns zu horchen, dem heisernen Bellen der Büffelaffen oder dem Kreischen der Spinnenaffen. Wenn ich ehrlich sein soll, und das sollte ich sein, weil ich zu euch spreche, die ihr meine Geschwister seid, war der alte Antonio derjenige, der auf die Jagd ging. Ich tat kaum mehr, als ihn zu begleiten, mit meinen ersten ungeschickten Schritten in den Bergen des mexikanischen Südostens. Soweit meine begrenzte Erfahrung ausreichte, waren alle Geräusche gleich und bedeuteten nichts. Das einzige Geräusch, das ich absolut sicher identifizieren konnte, war das Knurren meines Magens, und dessen Bedeutung verstand ich sehr wohl: Hunger. Ein guter Jäger ist kein guter Schütze, sondern jemand, der ein guter Zuhörer ist, sagte mir der alte Antonio. Wenn es um das Hören geht, hören kann jeder, aber zuhören bedeutet herauszufinden, was jedes Geräusch bedeutet.
Das ist wunderbar, das ist eine Sache, die hat Kent in der Form gar keine Ideologie, sondern eine Methodologie. Sie sagt, wir brauchen nicht wissen, wie die Sachen laufen, sondern wir müssen uns immer fragen, nach jedem Schritt, den wir gemacht haben, ist er in die richtige Richtung gegangen? Sollen wir in diese Richtung weitergehen? Sollen wir die Richtung ändern? Wir müssen also während wir vorangehen, Fragen voranschreiten, sagen Sie dazu. Wir müssen auch, sagen Sie, die Macht so ausüben, dass die, die befehlen, gehorchen müssen. Gehorchend befehlen, sagen Sie. Also es muss eine permanente Rückkoppelung geben, dass die, die was anschaffen, auch wem zuhören, der ihnen wiederum sagt, ob das passt, ob das anders gemacht wird, wie das gemacht wird, ob das so in Ordnung geht oder ob es woanders hingehen soll. Es sind eigentlich ganz wenige Regeln, die sie sich da gegeben haben, die aber alle so geschaffen sind, dass es immer Feedbackschleifen gibt, dass es immer Rückkopplungen gibt, dass immer Leute auch dazu aufgefordert sind, ihre eigenen Fehler zu verbessern, einzugestehen und sie wieder gut zu machen. Eine beliebte Strafe für jemanden, der in seiner politischen Funktion einen Fehler gemacht hat, zum Beispiel sich Geld eingesteckt hat oder sonst welche korrupten Dinge gedreht hat und dem er draufkommt, ist eine sehr beliebte Strafe zu sagen, jetzt musst du es nochmal machen. Jetzt musst du noch einmal Regierungsbeamter für uns sein. Jetzt musst du noch mal in der Räteregierung ein halbes Jahr arbeiten. Und jetzt schauen wir dir alle ganz genau zu.
Erklärung der zapatistischen indigenen Frauen zum 8. März 2021. Ihre Geschichten, ihre Freuden und ihre Traurigkeiten, ihre Schmerzen und ihre Wut, ihr Vergessen und ihre Erinnerungen, ihr Lachen und ihre Tränen, ihre Anwesenheiten und ihre Abwesenheiten, ihre Herzen, ihre Hoffnungen, ihre Würde, ihre Zeiten, die Gelebten und die Ungelebten, die, die wir ihnen weiterhin schuldig sind. Ihre Schreie, ihr Schweigen, ja vor allem ihr Schweigen. Wer von euch hört sie nicht? Wer erkennt sich nicht in ihnen wieder? Frauen, die kämpfen, ja, wir. Vor allem jedoch sie, die, die nicht da sind und trotzdem bei uns sind. Denn wir vergessen nicht, denn wir vergeben nicht. Für sie und mit ihnen kämpfen wir.
Es heißt, dass es einmal ein Dorf gab, dessen Männer und Frauen sich abmühten, durch Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Tagtäglich gingen die Männer und Frauen ihrer jeweiligen Arbeit nach. Die Männer arbeiteten auf dem Mais- und Bohnenfeld, die Frauen holten Brennholz und Wasser. Manchmal gab es auch Arbeiten, die sie gemeinsam erledigten, beispielsweise die Kaffeeernte, wenn die Zeit dafür kam. So war es. Aber es gab einen Mann, der sich anders verhielt. Er arbeitete schon, jawohl, aber er säte keinen Mais und keine Bohnen und kam auch nicht auf die Kaffeeplantagen, wenn die Kaffeebohnen an den Zweigen rot wurden. Nein, dieser Mann pflanzte in den Bergen Bäume. Die Bäume, die dieser Mann pflanzte, waren nicht von schnellem Wuchs. Sie würden viele Jahrzehnte brauchen, um zu wachsen und all ihre Äste und Blätter zu bekommen. Die anderen Männer lachten viel über diesen Mann und kritisierten an ihm herum. Warum tust du diese Dinge, deren Ergebnis du nie sehen wirst? Besser wäre es doch, du würdest Mais aussehen, der nach ein paar Monaten schon Früchte trägt und nicht Bäume, die erst groß sind, wenn du selbst schon tot bist. Du bist verrückt, weil deine Arbeit nutzlos ist. Der Mann verteidigte sich und sagte: Ja, es stimmt. Ich werde diese Bäume nicht mehr sehen, wenn sie groß sind, voller Äste, Blätter und Vögel. Und meine Augen werden auch nicht die Kinder sehen, die in ihrem Schatten spielen. Aber wenn wir alle nur für das Heute und gerade noch für das Morgen arbeiten würden, wer soll dann die Bäume pflanzen, die unsere Nachfahren zum Schutz, zum Trost und zur Freude dienen werden? Keiner verstand ihn. Der Mann blieb verrückt und pflanzte weiter Bäume, die er nicht wachsen sehen würde. Und die anderen Männer und Frauen säten und arbeiteten wie immer weiter für ihre Gegenwart. Die Zeit verging, sie alle starben und ihre Kinder übernahmen ihre Arbeiten. Und denen folgten wiederum die Kinder ihrer Kinder. Eines Morgens begab sich eine Gruppe Kinder auf einen Spaziergang und sie kamen an einen Ort voller großer Bäume, die von tausenden Vögeln bewohnt waren, und ihre großen Wipfel spendeten Schatten in der Hitze und boten Schutz vor dem Regen. Ja, sie fanden einen ganzen Hang voller Bäume. Die Kinder kehrten in ihr Dorf zurück und berichteten von diesem wunderbaren Ort. Die Männer und Frauen versammelten sich und waren sehr überrascht über diesen Ort. »Wer hat das nur gepflanzt?«, fragten sie sich. Keiner wusste es. Sie fragten ihre Ältesten, aber die wussten es auch nicht. Nur ein Greis, der Älteste des Dorfes, konnte ihnen die Erklärung geben und erzählte ihnen die Geschichte von dem verrückten Mann. Die Männer und Frauen hielten eine Versammlung ab und diskutierten. Sie sahen und verstanden den Mann, den ihre Vorfahren abfällig behandelt hatten, und sie bewunderten und verehrten ihn sehr. Nun wissend, dass die Erinnerung sehr weit reisen kann, so weit, wie es sich niemand vorstellen kann, gingen die Männer und Frauen von heute zu diesem Ort der großen Bäume. Sie umringten einen, der in der Mitte stand, und malten ein Schild mit bunten Buchstaben. Dann feierten sie ein Fest, und der Morgen war schon längst angekommen, als die letzten Tänzer zu Bett gingen. Der große Wald blieb allein und still zurück. Es regnete und hörte wieder auf. Der Mond ging auf und die Milchstraße rückte wieder ihren verbogenen Körper zurecht. Plötzlich fiel ein Lichtstrahl durch die großen Äste und Blätter des Baumes in der Mitte. Und in seinem schwachen Schein konnte man die bunten Buchstaben, die da standen, lesen. Dort stand geschrieben: an die Früheren. Wir Späteren haben verstanden. Gehabt euch wohl.
Das mit dem Land ist fundamental. Zunächst ist ganz klar, man braucht Land, damit man was hat, um ein Land zu bestellen, damit man das bearbeiten kann, damit man Mais, Bohnen, Chili, Kürbis, Tomaten, alles Mögliche dort anpflanzen kann und davon leben kann. Aber Land ist auch wichtig zur sozialen Organisation. Dieses kommunale Land oder dieses Echidoland, das über viele, viele Generationen, eigentlich seit unvordenklicher Zeit in den indigenen Traditionen als gemeinschaftliches Land bearbeitet wird, kommt natürlich von einer ganz spirituellen Vorstellung her. Das Land kann niemand besitzen, es gehört ja niemandem, es hat ja niemand gemacht. Außerdem ist das Land ja nicht einfach das Land, sondern es ist die Mutter Erde. Wer soll denn die besitzen? Wie pervers muss man denn sein, um das aufteilen zu wollen und zu verkaufen und zu verschachern? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die gemeinsame Beratung darüber, was man mit dem gemeinschaftlichen Land macht, natürlich eine soziale Organisation erfordert und eine soziale Organisation mit sich bringt. In aller Regel sieht das im zapatistischen Gebiet so aus, dass es einen bargeldlosen Tausch gibt. Zum Beispiel, ich gründe eine Familie, ich baue mir ein Haus, die Gemeinde sagt, jawohl, du hast dich gut benommen, du kriegst hier Platz und Grund und du kannst hier dein Haus hinstellen und du kannst dieses Land bewirtschaften, dann kann ich aber nicht mit meiner eigenen Muskelkraft hier ein Haus hinbauen. Also frage ich alle anderen im Dorf, ob sie mir ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, um das zu machen. Die tun das und ich bezahle damit, dass ich alle, die ich gefragt habe, wiederum meine Arbeitskraft für ihre Vorhaben gebe. Soweit so banal, wenn es jetzt um gemeinschaftliche Bauten geht, wenn man sagt, man baut eine Schule, ein Gemeindehaus oder am Versammlungsort, dann kommen alle zusammen, geben ihre Arbeitskraft, um dieses Objekt, dieses Ding da zu bauen. Und wer sich weigert, das zu tun, weil er nicht da ist, weil er krank ist, gut, ist er entschuldigt, aber wenn er nicht will oder wenn er deswegen geht, damit er diese Arbeit nicht macht, kriegt er ein Problem, weil seine Landnutzungsrechte sind daran gekoppelt, dass er fürs Gemeinschaftliche auch arbeitet. Also die Attacke, die dieser Freihandelsvertrag NAFTA 1994 mit sich bringt, ist nicht nur der Verkauf des Gemeindelandes, sondern damit auch die Zerstörung aller gesellschaftlichen Organisationsformen, die sich um diesen gemeinschaftlichen Besitz des Landes etabliert haben. Dagegen kämpfen die Zapatistas auch, weil sie sagen, es gibt ein System der Ämter, das darauf beruht, dass man das Landrecht sich erarbeitet, dass man das Landrecht, das über Vertrauen, über Austausch, über soziale Austauschverhältnisse weitergegeben wird, sich natürlich immer wieder neu erarbeiten muss. Und wenn man anfängt, das Land zu verkaufen, dann macht man nicht nur mit einem Schlag mehr als die Hälfte aller mexikanischen Bewohnerinnen besitzlos, nämlich die indigene Bevölkerung, sondern man zerschlägt auch eine jahrhundertealte gesellschaftliche Struktur, die ihre enge Verbindung zum verteilten gemeinschaftlichen und gemeinschaftlich bearbeiteten Land hat.
Für die von oben setzt sich der Kalender aus der Vergangenheit zusammen. Damit es dabei bleibt, wird er von den Mächtigen mit Statuen, Feiertagen, Museen, Huldigungen und Paraden ausgefüllt. All dies dient dem Zweck, die Vergangenheit dort zu halten, wo sie schon geschehen ist. Für die von unten ist der Kalender etwas, das noch kommt. Er ist kein Haufen Blätter, die sich vor lauter Überdruss und Hoffnungslosigkeit schon voneinander lösen. Er ist etwas, auf das es sich vorzubereiten gilt. Im Kalender von oben wird zelebriert, in dem von unten wird erschaffen. Im Kalender von oben wird gefeiert, in dem von unten wird gekämpft. Im Kalender von oben wird Geschichte manipuliert, in dem von unten wird sie gemacht. Im Kalender von oben werden Gewissen und Worte mit Prämien erkauft. In dem von unten wird geschwiegen. Im Kalender von oben ist die graue Mittelmäßigkeit Königin und Herrscherin. Der von unten leuchtet in allen Farben. Im Kalender von oben herrscht gegenüber denen von unten nichts als Verachtung. Und sie glauben, dass sie damit straflos davonkommen. Im Kalender von unten herrscht gegenüber denen von oben Wut. So wird es bleiben, bis ein anderer Kalender geschrieben wird, wo er geschrieben werden muss, also unten. Gezeichnet Don Durito della Lacandona am 27. September 2010.
Explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí. Pero ya se acabó, te juro que se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Por la buena o por la mala o por la buena. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala. Tomaremos el poder y usted dejará el poder, burgués que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar,
¡viva!
Y que viva el mar, y que viva el mar,
¡viva!
Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Los lacandones, vivan las fuerzas armadas de liberación, vivan las fuerzas armadas de liberación. ¡Ja! Ahí viene la fuerza del pueblo, cuidado, cuidadito. ¡Ja! Se acabó. Se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. La paciencia se acabó. Cuando este gobierno caiga, al coro hemos de cantar. De la feroz dictadura, mira tú lo que quedó. Pero ya se acabó, muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó,
lo juro que se acabó. Por la buena o por la mala, por la mala o por la buena, por la buena o por la mala, por la mala, por la buena, por la buena, por la mala. Tomaremos el poder, que sí, tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués. Y que viva el FRAP. Y que viva el FRAP,
¡viva!
Que vivan las FARC, que vivan las FARC,
¡viva!
Y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres, y el partido de los pobres. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación.
A nuestros compañeros, compañeras caídos, que por fin nos dijeron, un día vamos a tener que hablar a los hermanos del mundo. No sabíamos que íbamos a llegar en Viena.
La guaracha se acabó. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Si no te gustó, ni modo. Esto no les gusta a todos. Pero ya se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó,
la guaracha se acabó.
se acabó,
se acabó,
se acabó,
se acabó.